Ja, ich möchte mit einer Weihnachtsgeschichte fortfahren, eine Geschichte, die wir alle kennen, und trotzdem vielleicht mal einen anderen Aspekt auf diese Geschichte legen. Die Geburt Jesu ist ja nun das Thema in ein paar Tagen für die Welt sogar. Ich habe es beobachtet, sogar in muslimischen Ländern wie Jordanien, als wir dort vor ein paar Jahren mal waren, zur Weihnachtszeit, etwa zur Weihnachtszeit, da standen auch überall Weihnachtsbäume. Und man hat sich Geschenke vorbereitet. Und das war also durchaus eine für die Menschen dort inzwischen auch eine sehr angenehme und schöne Zeit. Nun, wir kennen alle die Geschichte von Jesus, wie er geboren wurde. Aber die Geschichte hat auch einen interessanten Vorläufer. Es ist so, dass wir natürlich in den Liedern und in unserem Denken an die Geburt Jesu denken, an die Krippe, an die Weisen aus dem Morgenland, aus den Hirten auf dem Felde. Aber das sind ja nur ganz vordergründige, punktuelle zwei, drei Ereignisse, die wir bei Matthäus und bei Lukas vor allen Dingen finden. Sie scheinen uns nichts zu sagen, weil es einfach darum geht, er wurde geboren und da kamen diese Leute zur Anbetung. Und dann geht die Geschichte natürlich weiter. Aber ich denke, dass dahinter noch viel mehr steckt als nur eine Beschreibung der Geburtserlebnisse, der Geburtszeit Jesu und auch den Begleiterscheinungen. Beginnen wir mal in 4. Mose Kapitel 24, Vers 17. Da heißt es, ein Text, der euch vielleicht bekannt ist: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Sitz. Das ist natürlich ein sehr schönes Wort über einen Stern, der aufgehen wird. Aber es ist auch ein Text, der klingt doch sehr kriegerisch. Sehr martialisch, wie man so sagen würde. Also ein Text, der uns eigentlich ein wenig Angst macht. Ein Stern, wenn er aufgeht, ist ja was Schönes. Aber dass dieser Stern dann auch noch die Schläfen der Moabiter und die Scheitel aller Söhne Sitz zerschlägt, das ist ja nun für einen Stern etwas seltsam. Was bedeutet das? Nun, wir haben hier eine Situation in Mose, die beschreibt, in welcher Situation auch die Israeliten waren in der Auseinandersetzung mit den Völkern auf dem Weg ins gelobte Land. Die Moabiter, Edomiter, Kanaaniter, Amalekiter, wir wissen, das sind alles Feinde gewesen. Und Israel hat Angst bekommen und dann kommt Bileam. Und Bileam sagt, das ist hier der Spruch aus der Geschichte von Bileam, Bileam sagt, keine Sorge, es wird ein Stern aufgehen, der wird die Scheitel der Moabiter zerschmettern. Nur, wenn es Zukunft ist, es wird ein Stern aufgehen, was haben wir davon? Nicht? Also unmittelbar hilft das also den Israeliten auch nicht, dass irgendwann ein Stern kommt, der die anderen alle zerschmettern wird. Was bedeutet das? Wir sehen schon, es geht hier letztlich nicht nur um die Moabiter oder um die Söhne Sitz, von denen wir gar nicht genau wissen, wer das gewesen ist. Auf jeden Fall geht es hier darum, dass Israel sich auseinandersetzen musste mit verschiedenen Völkern, die Israel bedrängt haben. Und Israel hat natürlich auch manchmal diese Völker bedrängt. Und gerade auch die Moabiter waren mal freundlich, sie waren ja verwandt sogar über Lot, nicht? Und Abraham, Lot waren ja Edomiter und Moabiter und Ammoniter Verwandte eigentlich. Und das bedeutet, es geht eigentlich um eine Auseinandersetzung in der Welt. David zum Beispiel bringt seine Eltern, als er selbst noch gegen die Philister gekämpft hat, zum König von Moab, in die Obhut vom König von Moab. Das war eine positive Beziehung. Dann gibt es natürlich auch die spannungsreichen Auseinandersetzungen. Das heißt, wo immer wir diese Dinge finden, ist es einmal historisch und zum anderen aber auch begrenzt auf Israel und auf den Vorderen Orient. Zum anderen ist es aber auch die Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Das, was Israel eigentlich darstellen sollte, nämlich die Weisung Gottes, die 10 Gebote beispielsweise, oder auch den Tempeldienst, das waren ja die Dinge, die Versöhnung bedeuteten zwischen Gott und Mensch. Aber Israel hat genauso gefehlt und ist genauso sündig gewesen wie die Nachbarvölker. Das sagen uns ja die Propheten. Das heißt also, es ist niemals eine ganz glatte Beziehung gewesen. Weder Israel zu Gott noch Israel zu den Völkern war immer Spannung bis in die heutige Zeit. Und da sagt der Text, es wird ein Stern aufgehen. Und er wird alle Sünder und alle Feinde Israels, er wird alles zerschmettern. Denn die nur auf der Seite von Jakob und Israel, da wird dieser Stern leuchten. Nun ist das etwas sehr Interessantes, wenn wir das Wort Stern hören. Zunächst mal wissen wir aus der Archäologie, dass die Moabiter auf ihren Siegeln und auf ihren Inschriften ihren Gott Chemosh, der in der Bibel 8-mal erwähnt wird übrigens, der Gott Chemosh wird immer als Stern dargestellt. Ein Sternsymbol für den Gott. Und wenn es jetzt aber heißt, es wird ein Stern aus Jakob kommen, aus Israel kommen, der wird Moab zerschmettern, dann heißt das letztlich, dass der Stern, der kommen wird, mächtiger, größer und strahlender und kräftiger ist als alle anderen Sterne, Symbole, die wir ja auch bei den Ägyptern und bei den Babyloniern und Assyrern finden. Das heißt, hier ist die Prophezeiung von einem Stern und wir würden sagen, das ist doch fast astrologisch, nicht? Also der Sternglaube, das gehört ja zu diesen abgefallenen Völkern, wie wir denken. Nein, Gott hat hier gar kein Problem, ein solches Symbol zu nehmen, das bei den anderen Völkern auf Götter bezogen war, zu sagen, das sind ja alles zwar auch Sterne, aber nicht der Stern, der einmal kommen wird. Das ist also gewagt und sehr zeitnah und sehr verständlich gewesen für diese Menschen. Und da haben wir dann auch bald eine Geschichte, wenn wir 1000 Jahre weiter blättern, das geht in der Bibel dann sehr schnell, bei Lukas. Das ist dann Teil der Weihnachtsgeschichte. Da sehen wir in Lukas Kapitel 2, nein, Kapitel, das muss ich selbst mal eben suchen, oder was, das ist die Ankündigung, das tut mir jetzt leid. Geburt. Da habe ich mich jetzt vertan. Ihr seht, ein bisschen Konzentration mangelt mir noch. Die Weisen aus dem, in Matthäus, entschuldigt, Lukas kommt zu einer anderen Gelegenheit. Die Weisen aus dem Morgenland, nicht? Matthäus Kapitel 2. Da kommen die Könige aus dem Morgenland. Es sind Weise, wie die Lutherbibel sagt. Im Griechischen steht dort Magoi. Es sind Magiere. Die übersetzen nicht gerne Magiere, nicht? Das wird so einigen Christen in der Welt und auch anderen falsche Vorstellungen geben. Aber es steht dort Magoi. Und Magoi ist es der Plural von Magier in Griechisch. Das heißt, es sind Sterndeuter, es sind Wahrsager. So übersetzen dann ja auch manche Bibelübersetzungen und sagen, das sind Leute da aus der Wüste, die kommen vielleicht aus dem Raum Mesopotamien oder sogar aus dem moabitischen Raum. Denn ihr seht, die Palästina ist ja nur ein schmaler Streifen, wo das israelitische Volk gewohnt hat. Der Rest war ja Wüste, heute sagen wir Saudi-Arabien. Damals gab es das noch nicht, es war Wüste. Moabiter, Edomiter wohnten dort, Ammoniter weit in die Wüste abgedrängt. Beduinen, Nomaden. Und da kommen Leute aus der Wüste, die eigentlich Sterndeuter waren. Aber das passt ja. Sie beobachten den Himmel. Einmal astronomisch, was da vor sich geht. Die hatten ja schon Vorstellungen von den 7 Planeten, nicht, dass die sich bewegen und hin und her ziehen. Sie kannten ja die Reihenfolge der Planeten schon. Aber sie haben das natürlich auch alles astrologisch gedeutet. Die Zukunft vorhergesagt. Und so passt das eigentlich wunderbar. Sie schauen sich die Sternwelt an und sagen, da ist ein Stern, den haben wir noch nie vorher gesehen. Wir wissen nicht genau, was es für ein Stern war. Manche meinen ja, es handelt sich dabei um eine Konstellation von Saturn und Jupiter, ganz eng beieinander. Die können ganz schön leuchten. Wenn ihr nachts auf die Straße geht oder in den Garten und ihr schaut hoch, so gegen 10 Uhr, da leuchtet ein Stern am Himmel und auf der Ostseite. Das ist der Jupiter, der zurzeit der hellste Stern ist, den man beobachten kann. Naja, wenn die beiden ganz eng zusammenstehen, könnte man sagen, wird noch mal heller. Aber der Jupiter ist ja fixiert. Er steht immer an derselben Stelle für ein halbes Jahr mindestens. Das kann es nicht gewesen sein, denn sie folgen ja dem Stern. Man könnte sagen, es ist ein Komet, Ein Komet verändert täglich seine Stellung und er muss sehr nahe zur Erde kommen. Leider sind die beiden Kometen, die kommen wollten und sollten, kann man nicht sehr gut sehen oder gar nicht sehen, vielleicht mit dem Fernglas. Aber dieser Stern, der wanderte weiter. Und Sie sagen, es ist was Besonderes. Schwester Weiz sagt, es war eine Engelgruppe. Das wissen wir nicht. Es geht auch letztlich gar nicht darum, dass wir jetzt wissen, was das für ein Stern war. Die Tatsache ist, Sie haben was aus Ihrem Beruf, aus Ihrer Kenntnis erkannt und folgen dem und kommen nach Palästina und wissen, dieser Stern bedeutet sehr viel. Sie kannten nicht diesen Bibeltext. Es hat gereicht zu wissen, da ist etwas Besonderes passiert. Und das ist, was der Stern sagen wollte. Und sie sagten, da muss ein König, ein Gott, für sie war ja Stern gleich Gott, für die Moabiter, für die Menschen der Wüste, der Stern gleich Gott. Wir haben mal in der Wüste übernachtet, in Jordanien, da ging morgens der Stern Venus, also Planet Venus auf, der strahlt ja sehr hell, kann man heute Abend übrigens auch sehen, wenn die Wolken weg sind, am Westhimmel, ein heller Stern ist die Venus, Planet Venus. Der war so hell, morgens um 4 Uhr, dass man sogar sehen konnte, wie ein Schatten warf. In der Wüste ist ja alles schwarz. Und dieser Stern, der war so hell, dass zuerst dachte ich, da kommt ein Flugzeug, das mit den großen Lichtern an. Also diese Sternenwelt ist eine ganz beeindruckende Welt, natürlich im Vorderen Orient und erst recht dann in der Wüste. Wir sagen, da muss irgendwas passiert sein. Und wo gehen Sie hin? Gott, König, also gehen wir ins Königshaus des Herodes und fragen mal nach, wo ist hier der neue König? Und Herodes sagt, davon weiß ich nichts. Das gibt's doch nicht. Woher? Wie kommt ihr denn dazu, so etwas zu sagen? Wir haben seinen Stern gesehen. Naja, sagt Herodes, dann werde ich mich mal umschauen, aber hier ist keiner. Und dann sagt der Engel den Weisen, den Magoi, geh nach Bethlehem und geh dort in den Stall. Ja, und sie beten an. Und sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe mit. Das auch ist bereits im Zusammenhang erwähnt mit einer Verehrung Gottes und des Volkes Israels und des Messias in den Psalmen. Im Psalm 72, Vers 10, Psalm 72, Vers 10, da wird bereits gesagt, dass der Messias kommt und der Messias wird verehrt von den arabischen Völkern. Also die Völker, die aus der Wüste kommen. Es Moabiter sind, es werden hier andere genannt. 72, Vers 10 heißt es, die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen, die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. Hier wird gesagt, der Messias, der Friedefürst, der kommen wird, der wird verehrt werden von Menschen aus Saba und Seba und aus Tarsis und von den Inseln. Interessant ist, dass hier gar nicht erwähnt wird, dass auch die Israeliten ihn verehren. Die anderen Völker. Und das ist also ein Bezug zu diesen vorderorientalischen, nicht-jüdischen Völkern, die dort Geschenke bringen, um den Friedenfürsten zu ehren. Ein weiterer Text, der das andeutet, ist Jesaja. Jesaja ist ein großer Prophet der Zukunft Israels gewesen. Jesaja 60, Vers 6, da heißt es, denn die Menge der Kamele, Wüstenschiffe, nicht? Die Völker der Wüste, die damit gemeint sind, wird dich bedecken und die jungen Kamele aus Midian. Und sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Also da wird schon vorhergesagt, der Friedefürst, der einmal kommen wird, wird geehrt werden von den Völkern der Wüste, von den Moabitern, von den Ammonitern, von all den Völkern, die danach kommen, Saba und Seba. Das geht auch da wiederum nicht um Völkerschaften. Es geht darum, dass Menschen da sind, die den Messias, die den Friedefürsten annehmen und zu ihm kommen. Und was machen die? Sie kommen aus dem Morgenland und sie bringen in Kapitel 2 von Matthäus Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Mit einem Mal war Maria und Josef reich. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das waren nun die Schätze Arabiens, die Schätze der Völker. Die Weihrauchstraße gibt es heute noch. Die ging damals von Afrika, oder die Goldstraße von Afrika, dem Land Pult, das heutige Somalia, ging über das Meer hinüber nach Arabien. Und dort war die Straße dann bis nach Indien, später sogar bis nach China, wo man Weihrauch und Myrrhe und Gold transportiert hat, Geschäfte gemacht hat. Und genau aus dieser Gegend kommen diese Weisen, kommen die Magoi. Sie bringen genau das, was in ihrer Heimat, eigentlich in der Wüste, aber an der Straße, an den Weihrauchstraßen, an der Seidenstraße, eine Goldstraße, wichtig war. Die besten und größten Geschenke. Gold, natürlich um zu kaufen. Weihrauch, um den Raum zu füllen. Ich mag es nicht so gerne. Und Myrrhe für die Gesundheit. Aber das waren damals wichtige Gaben, weil sie wirklich antibakteriell, möchte ich sagen, fast in moderner Bezeichnung, wirklich auch gereinigt haben. Deswegen der Weihrauch brauchten die Römer noch und auch die Byzantiner. Die brachten Geschenke für diesen König und der liegt in der Krippe. Also eine ganz interessante Erfahrung, die wir hier sehen, wie fremde Menschen nach Palästina kommen, um nur auf einen Stern hin, man könnte fast sagen, auf Verdacht hin, zu sagen, nein, da ist ein König gekommen. Da ist etwas Spezielles passiert. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nun wird man sagen, naja, das passt natürlich zur Weihnachtszeit, wenn wir auch Geschenke empfangen. Darauf geht eigentlich auch das Geschenken zurück, dass wir hier in Europa, in Amerika, in der christlichen, westlichen Welt, mehr oder weniger auch in der östlichen natürlich inzwischen, pflegen. Geschenke zu geben, analog oder ähnlich dem, was die Magoi dem Heiland gebracht haben. Nun sagen wir, das sind natürlich Konsumgüter, nicht? Konsumgesellschaft, zu Weihnachten wird konsumiert. Geschwister, nach diesen Worten hier dürfen wir das. Einmal wenigstens. Obwohl meine Frau hat gesagt, jetzt gibt es nichts zu Weihnachten dieses Jahr. Gesagt, wieso denn nicht? Gesagt, die Weisen aus dem Morgenland haben auch Geschenke gebracht. Also kannst du mir doch auch ein Geschenk machen und ich dir. Nein, sagt sie, kommt nicht in Frage, wir haben so viel, brauchen wir nicht. Ich sage, ja, aber die haben es doch gemacht, der liebe Heiland hat doch auch Geschenke bekommen zu Weihnachten, seiner Geburt. Ja, sagt sie, der schon, aber du bist ja nicht der liebe Heiland. Also, insofern also, ist da bei uns nicht sehr viel Konsum heute. Aber nichtsdestotrotz, es ist eigentlich ein Symbol auch, ein Symbol aus dem Orient. Geschenke sind Vermittlung auch, bedeuten eine Art Friedensschaffen zwischen den Menschen. Man geht nirgendwo hin, auch bei uns ja nicht, ohne dass man ein Geschenk mitbringt. Nicht? Also man muss ja natürlich in der Konsumgesellschaft ein bisschen den Kopf einschalten, das Gehirn einschalten, um da nichts zu übertreiben. Aber ich denke, wir sollten niemals diese Geste gerade zu Weihnachten vergessen. Sonst hat man ja eigentlich nur Geschenke, wenn man Geburtstag hat und feiert. Nicht? Aber warum nicht auch mal zu dieser Gelegenheit aus Dankbarkeit? Es kommt immer auf die Motivation drauf an, die wir haben. Das ist die eine Geschichte, kennen wir. Die andere Geschichte ist die mit den Hirten auf dem Feld. Hirten auf dem Felde im Winter, aber ich muss dazu sagen, das ist gar kein Problem, deswegen hat es da auch Rätsel gegeben oder es wurde gerätselt. Wann war denn nun die Geburt Jesu? Wir wissen das gar nicht genau. Hirten auf dem Felde, sagen einige, kann nicht im Winter gewesen sein. Ja, aber man muss eins nicht vergessen. Hier liegt der Schnee. Dort haben wir manchmal im Winter 20 Grad plus. Denn von November bis März fällt der Regen. Werden die Felder grün und dann müssen die Schafe und Ziegen, das waren ja primär also Hirten, nicht Schafe und Ziegen, auf die Weide. Die müssen dann in die Felder, die kriegen dann etwas zu essen, dann ist genug Wasser da. Und auch wenn es kalt wird in der Nacht, das spielt keine große Rolle, man kann sich ja was anziehen. Aber in diesem Jahr haben sie natürlich Pech in Jordanien und in Syrien. Ihr habt sicherlich die Schneemassen gesehen, die da in Damaskus gefallen sind. Hat wenigstens ein bisschen den Krieg gestoppt. Ne? Aber der Gedanke ist wirklich, es muss in dieser Zeit des Herbstes oder des Frühjahrs gewesen sein. Deswegen macht man sich auch darüber keine Gedanken. Wir haben nicht die genaue Zeitangabe, wir haben nicht den Monat, den Tag. Also was soll's, wenn die Bibel das uns nicht sagt? Wir sollten das annehmen und sehen, was steht denn dahinter. Die Hirten auf dem Felde. Warum werden die von den Engeln so bevorzugt? Warum geht der Engel nicht zum Herodes und sagt, hör zu, da ist der Heiland geboren, du bist auch Jude. Dass er zu den Hirten geht, ist, wenn man den Text liest, als Orientale, eigentlich etwas Schmachvolles. Denn der Hirte wird zwar im alten Orient, in der Zeit der Propheten, in der Zeit der Könige, als ein ganz wichtiger und als ganz ehrenvoller Mann betrachtet. Der Herr ist mein Hirte. Wir kennen die Psalmen. Wir kennen auch die Bilder von dem guten Hirten. Aber zur Zeit der Römer, zur Zeit des Herodes, als die Städter die Gewalt hatten, als man nicht mehr angewiesen war auf ein paar Schafe und Ziegen, denen man nachlaufen musste, damit man was zu essen hat, da waren die Hirten zur untersten Klasse der Menschen geworden. Das darf man nicht vergessen. Und Jesus dreht das auch etwas um, denn er reitet auf einem Esel in die Stadt hinein und wird bejubelt. Der Esel ist eigentlich das Tragtier der Hirten gewesen. Und wir können es heute noch in Jordanien, in Israel, in Ägypten, im Sinai beobachten, dass der Hirte reitet auf dem Esel vorweg und die Schafe folgen ihm. Er ist auf dem Weg zum Wasser, er ist auf dem Weg zur Weide. Deswegen ist der Hirte ein guter Hirte. Aber das Bild vom Hirten zu der Zeit war völlig negativ. Und die Engel gehen aber zu diesen Menschen hin, verkündigen ihnen, dass der Heiland geboren wurde. Und sie fragen, wo? Und die Engel sagen, den Weg. Das sind einfach die einfachen Geschichten, die ich jetzt etwas näher erläutert habe, ein bisschen mehr erklärt habe. Und damit wäre es eigentlich vorbei. Aber jetzt frage ich euch und für uns, was bedeuten diese Geschichten? Was sagen sie uns eigentlich? Nun, zum einen, es ist die wunderbare Erfüllung vieler alttestamentlicher Texte, die wir haben in der Bibel, die auf Jesus hindeuten und es erfüllen. Aber hier steckt noch sehr viel drin. Denn beobachtet einmal, wie ich schon anfangs das gesagt hatte und angedeutet hatte, nicht ein Abgesandter des Herodes ist da, nicht ein Mensch aus Jakob, aus Israel, aus Juda, kein Israelit kommt, Fremde kommen, Magiere kommen, Heiden kommen und folgen dem Stern. Wir sehen hier schon bei der Geburt Jesu, dass sich plötzlich für das Evangelium die Welt öffnet. Nicht mehr dieses enge, nach innen gekehrte Juda ist wichtig, sondern die Welt. Und schon in den Psalmen, wie wir gelesen haben, spricht es davon, da kommen die Menschen von den Inseln und die Menschen aus der Wüste, von überall her kommen sie und beten Jesus an. Damit ist das erste Mal überhaupt die Tür geöffnet von Juda weg zur Welt. Und wir wissen ja, dass die Juden sehr nach innen gekehrt waren. Natürlich hatten sie auch Angst und haben Schwierigkeiten gehabt mit den Römern. Das ist klar. Aber Jesus will ja die Tür öffnen. Und durch die beiden Besuchsgruppen wird praktisch das betont. Einmal, die Reichen kommen sogar. Die Magiere kommen. Das Evangelium deutet den Stern um. Ein astrologisches Symbol. Es bedeutet ja gar nichts eigentlich in der Astrologie. Sinnlos, weil es diese Götter gar nicht gibt. Aber wenn schon, dann haben wir einen Stern und das ist Jesus. Genauso wenig sagen schon die Propheten oder sprechen schon davon, dass Jesus die Sonne der Gerechtigkeit ist. Ja, Sonnengötter hat es in Ägypten gegeben. Sonnengötter hat es in Mesopotamien gegeben. Sonnengötter gab es überall. Aber hier kommt einer, der ist die Sonne der Gerechtigkeit. Das heißt, die Heilige Schrift im Alten wie im Neuen Testament hat gar keine Probleme damit, die Bilder der Menschen, die Bilder der Gegenwart, Bilder, die wir aus der Astrologie kennen, anzuwenden und zu sagen, das ist doch alles nichts, das wisst ihr doch. Aber wenn ihr schon das benutzt, das Bild, dann bezieht es auf Jesus. Und das ist genau das, was hier geschieht. Die Tür wird geöffnet für die Welt. Wir sollen keine Angst davor haben, dass wir uns auseinandersetzen können oder müssen mit der Welt. Wir wissen von vielen Dingen, die im Grunde überhaupt nicht relevant sind, die wir gar nicht kennen, die wir auch gar nicht brauchen, aber die man wunderbar benutzen kann, um damit Jesus und seine Bedeutung zu beschreiben. Fällt mir ein, dass ich vor kurzem ein Gedicht gelesen habe von unserem Komiker, nicht unserem, sondern von dem großen Komiker Heinz Erhardt. Ihr kennt sicherlich die Älteren von uns, diesen sehr intelligenten Komiker, der ganz sprachgewandt gewesen ist. Der hat ein Gedicht geschrieben, ich habe es leider jetzt nicht dabei, ich kann es auch nicht auswendig, aber ich sage euch mal, worum es geht. Er beschreibt also, wie in Deutschland vor allen Dingen Weihnachten so traurig geschah. Es geht da sehr ernst zu und Weihnachtenzeit, wo viele dann erinnern an die Vergangenheit, besonders als er die Gedichte geschrieben hat, waren es ja noch in den 60er Jahren, Verlust von Jugend, jungen Männern im Krieg, alles das stand noch so im Vordergrund. Und Weihnachten war eigentlich ein Heiligabend, oftmals in vielen Familien, ein Abend der Tränen. Und dann sagt er ganz unvermittelt, das ist ja so sein Trick gewesen bei seinen Gedichten, und Ostern, wo der Heiland gestorben ist, da machen wir Freudenfeste. Genau umgekehrt. Statt uns da zu freuen und die Zeit ernst zu nehmen, nein. Und er sagt, was macht ihr Christen eigentlich? Insofern haben wir natürlich hier eine europäische Vergangenheit, eine Mentalität auch in diesen Zusammenhängen, die können wir nicht so leicht überwinden. Aber irgendwo hat er recht. Die Geburt Jesu ist ein freudiges Ereignis. Ostern ist ein trauriges Ereignis. Und natürlich auch ein freudiges, es gibt eine Auferstehung. Die Hirten jetzt sind aber eine ganz andere Menschengruppe. Die untersten, die verachtetsten in der Gesellschaft. Zu denen kommen die Engel auch. Das heißt also, wenn wir das einmal soziologisch betrachten, öffnet sich hier bei der Geburt Jesu und bei der Verehrung der Menschen, die zu Jesus kommen, öffnet sich die Welt. Reich und arm. Hochangesehene, die reich sind, und die Armen. Sie alle kommen und versammeln sich um Jesus. Nur das Volk Gottes, das Volk Israel, kommt nicht. Im Gegenteil, als es herausgekommen ist, dass das der Messias sein soll, sagt dann derjenige, der dort auf dem Thron saß, der Israelit, nicht, der Jude Herodes, bringt alle Kinder um. Und seht ihr, das ist jetzt nicht antijüdisch gedacht, aber das ist die Situation, in der wir hier die Bedeutung des Todes, der Geburt Jesu eigentlich sehen müssen. Er kommt in die Welt, nicht nur für sein Volk, das zunächst, aber gleichzeitig kommen schon die anderen, von denen man es gar nicht erwartet hat, die kommen. Und das ist eigentlich ein grundlegender Missionsgedanke, der uns hier schon auch entgegentritt, dass nämlich wir uns öffnen müssen, auch den weltlichen Weisen manchmal, es umdeuten, umprägen, damit daraus eine Sprache wird für die Menschen im Heute. Dass sie hören und wissen, es geht darum, dieses Evangelium zu empfangen, eben auch in einer Sprache und in einem Denken für heute. Und das bedarf des Studiums. Aber ich denke, jeder von uns hat die Reaktion und hat diese Weisheit, um das ganz genau auch zu analysieren. Und was mich am meisten wundert, Geschwister, ist, dass keiner von den Priestern und Schriftgelehrten und Pharisäern gekommen ist, die das Wort aus 4. Mose 24, Vers 17 hatten. Die brauchten ja bloß nachschlagen. Und Herodes wusste das. Er sagt, geht mal nach und forscht einmal in der Bibel. Und dann kriegen sie es raus. Und statt sich zu freuen, sprechen sie einen Todesbefehl. Kinder müssen getötet werden. Es ist eine Tragik, die sich hier auftut. Wir sehen deutlich, dass wir Menschen häufig in diesem Zwiespalt stehen, wo wir eigentlich hingehören. Aber an der Krippe, da können wir uns alle versammeln. Egal, ob reich oder arm, hoch oder tiefstehend, materiell oder soziologisch betrachtet, alle Menschen werden damit angesprochen. Wir haben natürlich jetzt die Gelegenheit, nicht das vorzubereiten. Und es ist auch sehr schwierig, in unserer Zeit das zu tun. Aber in Betzigau, wo wir wohnen, da sind eine Reihe von Syrer angekommen, die unsere Hilfe bedürfen. Nun kam die sehr spät und wir hatten auch noch nicht die Planung richtig, auch mit den Verwandten. Aber wir werden uns noch um diese Menschen kümmern müssen. Denn das sind die Fremden aus dem Morgenland, die tatsächlich nun gekommen sind und unsere Hilfe bedürfen. Und wir als Christen müssen ihnen das vermitteln. Und wenn ihr Gelegenheiten habt, noch das irgendwie zu tun, daran zu denken, dass es ja nicht nur darum geht, nun Geschenke für uns zu bringen, sondern vielleicht auch an andere, aber es ist wichtig, ich weiß, das macht ihr ja sowieso, ist es wichtig, diese Motivation zu sehen und die Scheu zu verlieren, dass wir nicht denken wie die Israeliten nach innen, wie die Judäer nach innen denken, sondern wirklich nach außen und keine Angst haben vor der Welt. Auch nicht vor ihren Spezifikationen, auch nicht vor ihren Spezialitäten, die uns vielleicht manchmal erschrecken. Aber so manch ein Esoteriker heutzutage wird vielleicht angesprochen sein von dem Stern aus Jakob, der aufgeht. Manch einer wird angesprochen sein von dem himmlischen Heiligtum, das für uns so, so und so immer wieder wiederholt und wiederholt und wiederholt wird. Und dann wissen wir, ja, ist alles klar. Aber sag das mal einem Esoteriker. Der wird staunen, dass es so etwas gibt. Und das ist der Weg, das sind die Anknüpfungspunkte. Und wir haben meistens Angst davor, hinzugehen in die Welt. Da muss die Welt manchmal erst zu uns kommen. Und so weit darf es eigentlich nicht sein, gehen. Nun, ich denke, wir haben hier einige Aspekte zu dieser ganz einfachen Geschichte der Geburt Jesu gesehen, die uns den Blick weiten sollte und weiten will für unser Tun, für unsere Identifikation in dieser Welt. Und wir dürfen keine Angst haben vor dem Irrglauben der Welt und auch nicht vor dem falschen Denken. Wir können nicht gehen und einfach sagen, ja, ihr denkt falsch, deswegen können wir uns nicht mit euch beschäftigen. Ich bin einmal überrascht gewesen, als ich in der Wieskirche war zum ersten Mal und schaue an die Decke und sehe dort einen großen Kasten als Deckengemälde in der Mitte. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen, in der Wieskirche. Wallfahrtsort der Katholiken. Ich sage zu meiner Frau, ich sage, ist das nicht die Bundeslade? Und links und rechts Tore, bin ich rausgegangen und habe mir dann so ein Büchlein da angeschaut, wo dann das Deckengemälde beschrieben wird. Und tatsächlich, Bundeslade. Die Bundeslade im Himmel, ein zentrales Thema der Adventgemeinde, mitten in der katholischen Kirche. Das sind doch Anknüpfungspunkte. Und deswegen, denke ich, müssen wir sprechen immer wieder über unsere Identifikationsprobleme. Ich denke, das große Identifikationsproblem ist, dass wir die Welt zu weltlich halten, obwohl wir mittendrin sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir durchaus diese Weltlichkeit annehmen, aber sie umdeuten, reinterpretieren und sagen, was davon ist eigentlich jetzt für mich und für den christlichen Glauben, auch für die anderen Menschen, anknüpfbar, redbar, zu predigen, zu reden. Darauf warten die Menschen und ich denke, dass Weihnachten die Gelegenheit ist, einmal für uns selbst die Kraft zu schöpfen, vielleicht Gold, Weihrauch und Myrrhe in anderer Form zu bekommen und darin froh zu sein und glücklich und dann die Welt zu lieben und wir hinauszugehen im neuen Jahr dann auch, um das zu tun, was wir als Christen auch in unserem Herzen tragen. Bevor ich meine Stimme verliere, wünsche ich euch alles Gute für die Weihnachtszeit und freut euch über Jesus, der gekommen ist und der uns segnet in dieser Zeit. Alles Gute und ein schönes neues Jahr auch. Vielleicht sehen wir uns dann immer wieder. Amen. Unser lieber Vater in dem Himmel, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du den Weg der Erniedrigung bis hin zum Tode am Kreuz für uns gegangen bist. Dadurch wurde der Weg zu dir und zu deinem Vater frei. Und nicht wir müssen die Brücke bauen zu dir, sondern du hast sie für uns gebaut. Und wir können froh und reines Gewissens und reines Herzens zu dir kommen, weil du uns annimmst, so wie wir sind, in all unserer Schwachheit und Hilflosigkeit. Und sobald wir das bekennen, wissen wir, dass wir in deiner Hand geborgen sind. Und wir danken dir auch für die Sicht, die du uns geschenkt hast bei deiner Geburt, dass die Fremden und auch die Unwürdigen zu dir kommen dürfen und zu dir kommen sollen. Und hilf uns, dass wir diesen Blick behalten, dass wir uns in deiner Nähe immer wieder wohlfühlen und wieder einfinden, und besonders in diesen besinnlichen Tagen, wo wolltest du deinen Geist uns schenken, dass wir das in besonderer Weise erleben und auch miteinander austauschen können und Friede und Glück und Freude haben können. So bitten wir dich um deine Gegenwart noch an diesem Sabbat. Lass uns eine rechte Begegnung untereinander haben und segne du uns für die Zeit, die vor uns liegt. Dies bitten wir im Namen Jesu. Amen.
Amen.